Also wir haben gerade bei Land und Leute eine wirklich fast lückenlose Überlieferung von den Manuskripten im historischen Archiv. Tausende von Einzelmanuskripten haben wir. Das ist wie so ein Museum der bayerischen Geschichte eigentlich in Manuskripten, kann man fast sagen. Ich habe zwei Hörbuchkassetten. Das war eine Reihe in Land und Leute, Bayerische Traumpaare. Dann haben wir 12 Kapitel Bayerische Geschichte. Wir haben ja wirklich alles von bayerischen Kaisern, Königen, Herzoginnen und so Themen behandelt, aber auch einfach Leute, die einfach einmal nur durch Bayern gereist sind. Das waren Sondersendungen, die Manns und die Pringsheims, die Kinder der Manns.
Ich bin einmal durchgegangen. Teilweise habe ich versucht, ein bisschen die Bandbreite zu bringen, aber teilweise natürlich mein ganz subjektives persönliches Interesse, auch meine Lieblingssendungen darunter. Bin auf 300 Sendungen gekommen. Also, das ist.
300 Sendungen.
300 Sendungen, 309 genau.
Das ist halt wahnsinnig viel, oder?
Originale und Originelles. 70 Jahre Land und Leute. Ein Archivbesuch von Carola Zinner.
Mein Vater war öfters bei Lembach zu Gast. Und wie Bismarck in München weilte, hat Lembach meinen Vater zum Frühstück auch eingeladen.
München müsst's fahren, die müsst's hinterführen, müsst's willfahrig machen.
Ohne Abstinenzdispens seiner Eminenz ist es unmöglich, an einem Freitag seiner Majestät Fleisch zu servieren. Natürlich also Fisch zum dritten Gang.
Und daheim ist man ganz allein, kein Mannsbild nicht mehr in den Hof, wenn man da ablernen oder was, mal Restsicherung aus, muss dann doch beim Laufen und überall das Ganze.
Junger Mann, enorm ist einfach der Superlativ. Der Superlativ aller Superlative.
Gminscherleid, dem ist's verwehren. Die sind leicht anfällig.
Bayern, Land und Leute.
Der Co, der Co!
Könige und Kutscher, Bäuerinnen und Bohemians, in Land und Leute hatten alle ihren Auftritt. Und das bereits ab der ersten Sendung, ausgestrahlt am 13. März 1949 im ersten und damals einzigen Programm des Bayerischen Rundfunks. Der war seinerseits damals auch erst wenige Wochen alt. Am 25. Januar 1949 war Radio München, der Sender der amerikanischen Militärregierung, als Anstalt des öffentlichen Rechts in deutsche Hände gegangen.
Bayerischer Rundfunk, Pressestelle, 1. März 1949. Mit dem Hörbild »Tkinstauf« am Sonntag, den 13. März um 15 Uhr, beginnt der Bayerische Rundfunk eine neue Sendereihe, die Sitten und Gebräuche, Leben und Arbeit des bayerischen Stammes in Stadt und Land darstellen wird.
Von der Erstsendung, 13. März 1949, ist das Manuskript noch vorhanden. Das war ein Hörbild damals noch.
Bettina Hasselbring, Leiterin des historischen Archivs des BR.
Da ist eben die Konzeption benannt worden, dass man eben die besondere Eigenwilligkeit Bayerns darstellen will in dieser Senderei. Und es ist eigentlich bis heute auch so geblieben. Und aber auch noch die Weltoffenheit und die geschichtliche Tradition. Diese drei Konzeptstränge sind schon in der ersten Sendung festgelegt worden.
Das Hörbild »Tkinstauf« gibt einen Einblick in die bäuerlichen Bräuche um Vorfrühling und Kindstaufen in Ober- und Niederbayern. Berufene bayerische Sprecher wie Liesel Karlstadt, Willi Rösner und Karl Wehry wirken bei dieser Sendung mit. Autor der Sendung ist Fritz Meingast. Die musikalische Gestaltung wurde von Otto Rosenberger übernommen.
Und auch da kann man schon sehen, dass wirklich wahnsinnig aufwendig produziert wurde. Dann wurde auch wirklich dann mit einer richtigen Kapelle, wurde musikalisch unterlegt das Hörbild. Das zeigt also schon, dass wirklich von Anfang an wirklich sehr aufwendige Inszenierungen stattgefunden haben. Das sieht man an diesen Manuskripten.
Mein Vater war öfters bei Lembach zu Gast.
Dem jetzt hinterführen.
Natürlich also Fisch zum dritten Gang.
Und überall das Ganze.
Enorm ist einfach der Superlativ.
Die sind leicht anfällig.
Von den ersten Sendungen sind keine Tondokumente mehr erhalten, sondern nur noch die alten Manuskripte, säuberlich abgetippt auf dünnem Nachkriegspapier. Doch wer im Schallarchiv des Bayerischen Rundfunks unter dem Stichwort Land und Leute nach Sendungen sucht, wird reichlich fündig. Der Medienbroker, die interne Rechercheplattform, zeigt sage und schreibe 2097 Treffer an.
Ein Erntetag im Rottal.
Hans von Bülow und München.
Fisch oder Rehe.
Bonzen, Bunker, Bomben. Eine Erkundungsfahrt zum Obersalzberg.
Der Pferderennmeister Franz Xaver Kränke.
Fasten und Fastendispens am Bayerischen Königshof.
Schwarze Kerze. Die Dichterin Regina Ullmann und München.
Viel Erbe, wenig Anfang.
2097 Sendungstitel. 2097 Verheißung.
Auf das Emanuel Schikaneder.
Karl Orff und das Bayerische Welttheater.
München unter roten Fahnen.
Der erste Impuls: alles anhören. Sofort kopfüber eintauchen in die alten Radiogeschichten über noch ältere Geschehnisse. Davonschweben in dieser gewaltigen Wolke aus Klängen und Stimmen. Fritz Strassner und Marianne Brandt, Klaus Hafenstein, Peter Passetti, Ernie Singerl, Percy Adlon, Ilse Neubauer, Wolf Euber, Udo Wachtfeitel, Rita Russek.
Sagt ihm wie ein Mercedes, gell?
Im siebten Stock des Rundfunkhauses an der Münchner Hopfenstraße kurbelt Franz Holzmeier gekonnt die großen Regalreihen zur Seite, in denen die akustischen Bestände des BR lagern. Bänder, Schallplatten, CDs.
Pro Regal muss eine Bandlast drauf und eine Kilolast drauf. Da kommt dann schon wirklich eine Last auf die Schienen, auf die Ketten, auf die ganze Mechanik. Den Großteil haben wir digitalisiert. Eigentlich ist es abgeschlossen, bis auf wenige Sachen, die eben noch unerkannt im Regal stehen. Das schauen wir uns dann nochmal speziell an. Also mit der kleinen Löschaktion schon sind wir bei gut 200.000, die wir digitalisiert haben.
Bänder?
Bänder. Wir haben schon mal rausgerechnet, es ist wie ein Jahre, ich glaube 20 Jahre ungefähr Durchhörzeit durch das ganze Material.
Die Sendungen von Land und Leute nehmen davon nur einen winzigen Bruchteil ein. Und doch würden sie, grob gerechnet, gut 1000 Hörstunden in Anspruch nehmen.
Kombinieren. Hallo.
Grüß Gott. Ich bin auf der Suche nach dem Herrn Weißenbach.
Ja?
Okay. Grüß dich. So.
Klaus Weißenbach, Dokumentar beim Bayerischen Rundfunk, bewährter Nothelfer in allen Belangen, die mit dem BR-Schallarchiv zu tun haben und treuer Hörer von Land und Leute.
Also ich höre es deshalb so gern, weil es ansprechende Geschichten sind, da wo sofort der Hai-Effekt kommt. Ja? Das interessiert mich jetzt, ob das jetzt irgendwas aus dem 18. Jahrhundert ist oder ob das was über die Schwabinger Krawalle sind. Ja? Als Gesamtschau muss ich sagen, ist das schon ein absoluter Fundus an der ganzen Bandbreite bayerischer Geschichte, bayerischer Eigenarten, bayerischer Menschen. Also sowohl eben die Berühmtheiten, ob das Adel oder ob das sonstige Wissenschaftler, bekannte Figuren waren, oder ob das ganz normale Leute waren, Dienstbotengeschichten, Jagergeschichten und so weiter und so fort.
Anlässlich des Jubiläums von Land und Leute hat Klaus Weißenbach aus den Sendungen der vergangenen 70 Jahre eine kleine feine Auswahl zusammengestellt. 309 Sendungen sind es geworden.
Wobei ein paar doppelt drin sind, es sind ein paar Ausreißer, die so ein bisschen am Rand von Land und Leute sind dabei. Zum Beispiel ein Lateinkurs. Du gewusst, dass Land und Leute einen Lateinkurs gemacht hat? Du glaubst es nicht.
Rund 300 Sendungen. Das ist zweifellos deutlich weniger als die 2097 des Gesamtbestandes. Aber wirklich wenig ist es auch nicht.
Wenn ich jetzt da was raussuche, dann lasse ich 5 andere auf der Seite. Von denen habe ich mir jetzt also aus dieser Liste da, die tatsächlich bis in die Neuzeit jetzt geht und in 56, 55 sogar schon anfängt, habe ich auch bereits ein paar Sachen auch quasi angereizelt, wo man eventuell ein bisschen nähern können. Pass auf. Der allererste Nachweis Land und Leute, den wir haben, das ist Bruno Erhard, der damals Bergsteiger auch betreut hat, die auch zu Land und Leute gehört haben. Wenn du willst, hören wir mal schnell rein.
Eben ist Posnanski durchgezogen. Der will Ihnen in Paititi wahrscheinlich zuvorkommen.
Die älteste Sendung, die als Tondokument im Schallarchiv unter dem Stichwort Land und Leute zu finden ist. Gelaufen auf dem Bergsteiger-Sendeplatz Wald und Gebirge, der damals zur Redaktion Land und Leute gehörte. Sendetermin war vermutlich der 1. Februar 1955, ein Dienstag. Der Kameramann Hans Ertl erzählt von seinen Abenteuern in Südamerika.
Sie verloren allein 4 Maultiere durch Schlangenbisse. Er erzählte mir von Schlangen, die zu Dutzend zusammengewickelt lagen. Er kam gerade zur Paarungszeit der Kaskavel, der Klapperschlangen, in dieses Gebiet. Er zog von einem Ort, Gonzata mit Namen, also von Nordwesten her, in dieses mysteriöse Urwaldgebiet, das von allen...
Ertl hatte seine Laufbahn angefangen als Assistent des berühmten Bergfilmpioniers Arnold Fank. Er arbeitete später maßgeblich am Olympiafilm von Leni Riefenstahl mit und war bevorzugter Kameramann von Generalfeldmarschall Erwin Rommel. Nach dem Krieg hatte Ertl in Deutschland Berufsverbot. Im Jahr 1953 begleitete er mit der Kamera jene deutsche Expedition in den Himalaya, bei der Hermann Buhl die Erstbesteigung des Nanga Parbat gelang, was im von Kriegsniederlage und Schuld gedrückten Deutschland für einen nationalen Freudentaumel sorgte. 2 Jahre später entstand dieses Interview, in dem Ertl von seiner Suche nach der legendären Inka-Stadt Paititi erzählt.
Aber ich bereitete mich auch für diese Expedition dementsprechend vor.
Hans Ertl, einer der großen Helden der 50er Jahre. Er wäre auch heute noch eine Sendung wert, aus anderem Blickwinkel halt als damals, wo man sich im Radio wie auch sonst mit Vorliebe dem Schönen und Guten im Lande zuwandte, der hohen Kultur und dem einfachen Volk, getreu dem Motto, nur nicht zu viel von dem Staub aufwirbeln, der sich gerade über die Geschehnisse im tausendjährigen Reich zu legen begann.
Es war jetzt dann auch schon wieder die Zeit, wo man schon wieder das auch vergessen hatte. Es kamen ja die Leute zunehmend auch. Weiß Viertel ist auch ein Beispiel, der erst nicht durfte und dann wollten die Leute ihn aber wieder hören und er war beliebt und dann hat man ihn auch wieder beschäftigt. Also es gibt viele Beispiele, die einfach dann in der Zeit ab 49 dann wieder auch Fuß gefasst haben. Wir haben auch Manuskripte, wo noch der Okay-Stempel der amerikanischen Militärregierung zu sehen ist. Also in den Anfangsjahren mussten alle Manuskripte, die eben geschrieben wurden, den Kontrolloffizieren vorgelegt werden. In 49 nicht mehr. Hier ist ja schon, heißt es ja schon, Bayerischer Rundfunk. Seit 25. Januar 49 haben ja die Amerikaner den Sender in deutsche Hände wieder übergeben. Und da war es natürlich nicht mehr.
Bettina Hasselbring und ihr Team kümmern sich um die Sammlung, Archivierung und den Erhalt aller Schriftstücke zur Geschichte des Bayerischen Rundfunks.
Wir haben ungefähr 100.000 Aktenordner. Und davon sind vielleicht so 75.000 Daueraufbewahrung.
Kilo?
Also wir rechnen ja immer in laufenden Metern im Archiv und das sind ungefähr 4000 Meter. Also man hat mal gesagt, man von hier bis Pasing könnte man eine Reihe an Aktenordnern aufstellen.
An den Bayerischen Rundfunk, Rundfunkplatz 1, 8000 München. Goldbach, 4.8.87. Sehr geehrte Damen und Herren, bei uns ist die Frage aufgetaucht, ob der Begriff Nordlicht ein Schimpfwort ist oder ein speziell Münchner Ausdruck, der die Hochachtung gegenüber den aus dem Norden an den bayerischen Königshof berufenen Gelehrten ausdrückt. Für Ihre Mühe, Waltung voraus, herzlichen Dank. Dr. Franz Huber, Rechtsanwalt.
In den 100.000 Aktenordnern des Archivs liegen auch, ordentlich sortiert und dokumentiert, die schriftlichen Unterlagen von Land und Leute, Manuskripte, interne Vorgänge, Hörerbriefe.
Sehr geehrter Herr Dr. Huber, die Bezeichnung Nordlichter ist in München aufgekommen, als um die Mitte des vorigen Jahrhunderts König Max II. Norddeutsche Gelehrte und Literaten an seinen Hof zog und ihnen eine bevorzugte Stellung einräumte. Das Wort Nordlicht ist sicher kein Schimpfwort in des Wortes üblicher Bedeutung. Aber einen Ausdruck der Hochachtung enthält es meiner Ansicht nach auch nicht. Vielmehr scheint es mir eine Bedeutung von etwas Neid der Benachteiligten und auch von Ironie in sich zu schließen.
Neben Fragen, Lobesworten und Beschwerden von Hörerseite gibt es auch zahlreiche Dokumente, die von der wechselvollen Geschichte von Land und Leute erzählen. Hier lässt sich nachlesen, dass die Sendung zeitweise Bayern Land und Leute hieß und auch mal Bayerisch Land und Leut. Dass der Name mal für eine Sendereihe galt und mal für eine ganze Abteilung, in der auch das Bayerische Feuilleton beheimatet war und zu der zeitweise sogar im Bereich im Fernsehen gehörte. Den es dort unter diesem Namen übrigens immer noch gibt. Nur gehört man halt nicht mehr zusammen. Was die Form der Radiosendungen angeht, war in Land und Leute offenbar fast alles möglich. Hier liefen Vorträge, Diskussionen und Interviews, Reportagen, Berichte und hörspielartige Szenen. Nur zwei Dinge änderten sich nie. Erstens, alle Themen hatten etwas mit Bayern zu tun. Und zweitens, es ging und geht hier immer um Geschichten, die das Leben selbst geschrieben hat. Was ja bekanntlich eh die Besten sind.
Mein Vater musste also dann eben auch Besorgung machen. Ich musste auch das Brot holen in der Früh, ich musste auch manchmal Bier holen und musste dann auch zum Herrn Neuchel in der Hohenzollernstraße. Da ist eine ganz reizende Anekdote. Ich musste Eier holen und sagte, was willst du für Eier? Da sage ich, ja, ich weiß nicht. Ja, ich habe Gockeleier und habe Hähneier. Was willst du jetzt für Eier? Das muss ich wissen. Ja, sage ich, ja. Ich gebe dir jetzt einmal Hähne-Eier mit, wenn es nicht richtig ist, dann bringst du es wieder zurück, dann kriegst du die anderen dafür, nicht wahr?
Was ist deine Lieblingssendung?
Oh.
Was sind denn das für Kriterien?
Es ist ein interessanter Autor. Ab der ersten Sekunde muss es bereits irgendwie fesseln. Sei es durch den Trailer oder die Musik, die am Anfang häufig kommt, oder sei es durch die Stimme, wie das Thema anfängt. Dann gut für mich, dass ich dranbleibe. Und es muss ein guter Sprecher sein natürlich. Also ein guter Autor, guter Sprecher sowieso. Ich meine, das ist klar.
Das waren halt noch Zeiten damals, als der vierte Herr Wilhelm zu München residierte, hinten im alten Hof. Da rührte sich noch was im bayerischen Oberland, denn Herzog Wilhelm war ein kluger Mann und wusste, dass man bei Hoch und Nieder zu Zeiten immer wieder einmal den Dampf ablassen muss, damit es keine Explosionen gibt. Denn die Hohen, die Ritterlichen, schwankten damals ständig zwischen lutherisch und päpstlich. Da lag viel Zündstoff drin. Und die Niederen, die Bauern vor allem, die hatten das Jahr 1525 noch nicht verwunden und auch die 12 Artikel noch nicht vergessen.
Die gestörte Almfeier, verfasst 1973 vom renommierten Schriftsteller Karl Oskar Renner, erzählt die Geschichte eines Streites im Jahr 1574. Die Kontrahenten waren der vornehme Pankratz von Freiberg auf Hohenaschau und sein Schwager, Pfleger auf dem Rosenheimer Schloss. Droben auf der Alm, im Grenzgebiet beider Herrschaftsbereiche, war es zwischen übermütigen jungen Burschen aus den Ländereien des Hohenaschauers und den Almbauern offenbar zu gröberen Auseinandersetzungen gekommen. Und nun zankten die hohen Herren auf hoher Ebene weiter.
Die beiden Herren konnten sich offensichtlich nicht schmecken. Denn man merkt dem Briefe des Rosenheimers die Genugtuung an, dem Herrn Schwager eine hinfahren zu können.
Um seinem Schreiben ein größeres Gewicht zu verleihen, setzte sich der Pfleger Georg.
Eine Sendung ganz ohne Musik, doch mit grandiosen Sprechern, darunter der damals 47-jährige Gustl Weishappel mit seiner täglichen Morgensendung in Bayern 1, eine der Stimmen des Bayerischen Rundfunks.
Und ein paar Tage später reiste er wieder heim nach Hohenaschau, nicht ohne vorher von seinem Herzog Wilhelm noch gefragt worden zu sein, ob man denn im kommenden Herbst wieder mit einer Bärenjagd rechnen könne. Freilich könne man, hatte er darauf geantwortet und war dann von diesem Stockpapisten mit freundlichem Lächeln verabschiedet worden.
Du kennst einmal drei Teilungen: Autoren, Wissenschaftler, Literaten. Ja? Die Autoren und Reporter, wenn sie gemacht haben, da war meistens ein O-Ton drin. Bei den Wissenschaftlern und Literaten eher nicht. Wenn man nun mal ganz in die Anfänge zurückgingen, das journalistische Element, das waren so eine Art Reportagen, die sie gemacht haben.
Das ist deine Lieblingssendung, gell? Habe ich festgestellt. Der Schindler-Sepp, der hat dich sehr beeindruckt, ne?
Ja, weil erstens einmal, wie er den Hecht in die Schule mitnimmt, als Bub, das ist schon eine heiße Geschichte.
Na ja, ein Schindler-Sepp hast man mich halt, wie er zu Haupt aufgewachsen, weil jeder kennt mich, unsere Pech.
Die haben es von Kindheit auf schon allweil angetan und besonders Fischwasser. Als Bub schon am Schulweg, wenn es auch wirklich schon oft pressiert hat, Dangel habe ich meistens dabei gehabt, dann ist der Schulweg über die Brücke gegangen. Ich schaue von der Brücke ins Wasser rein, sicher mal zum Häschen, Herrschaft noch mal, in der Kirche leid schon die Wandlung, ja, ich habe ja fast nicht mehr Zeit, dass ich den Hecht erwische. schnell einen Wurmel gesucht und einen Käderfischl gefangen und das Käderfischl rein und bumm und der Hecht ist dran und dabei Leute schon wiedersehen. Jetzt habe ich noch fast eine halbe Stunde in die Schule, wo du jetzt einen Hecht hin. Das war arg. Daneben haben Bauern gemäht in der Wiesen, kann ich nicht verstecken. Danach komme ich auf die Landstraßen um, sind die anderen Schulkinder schon dahergelaufen, kommen ja, also weißt schon pressiert in die Schule, ich kann ihn auch nicht verstecken. Jetzt habe ich ihn in die Juppen reingeschoben und habe ihn festgehabt, dass er mir unten nicht ausgerutscht und so bin ich in die Schule mit samt dem Fisch. In der Schule drin, wie ich mich halt in die Bank reingesetzt habe, Hand auf Bank. Jetzt hat natürlich der Hecht, der war nicht ganz tot, der hat noch mit dem Schwanz fast um bei den Hals gelangen rausgeschaut. Und dann habe ich natürlich, der hat noch ein paar Zappler da, dann habe ich alle wieder runtergeschoben und wieder runtergeschoben, da an der Lehrer nicht sieht. Mein Gott, haben wir gedacht, wenn bloß einmal die Schule aus war. Jetzt, wir bringen den Hecht heim. Der Vater schimpft, da habe ich oft Schläge gekriegt, wenn ich zum Fischen gegangen bin. Oft hätte ich was anderes da sollen, aber ich bin halt oft davon und wieder zum Fischen. Aber ich habe es halt nicht lassen können, samt die Schläge. Dann haben wir gedacht, Jesus, jetzt habe ich einen drum Hecht.
Im Jahr 1956 ging der BR-Reporter und Autor Egon Lippert am Ammersee auf Wallerfang mit dem Schindler-Sepp, wie der Titel des munteren Hörstücks lautet. Munter, doch in manchen Passagen auch ein wenig steif. Liest der Schindler-Sepp womöglich seinen Text ab? Klaus Weisenbach meint, nein.
Ich glaube gar nicht, dass er das aufgeschrieben hat, weil wenn man nämlich dann ein bisschen weitergeht in der Sendung, die heißt ja mit dem Schindler-Sepp auf Waller fangen. Und die angeln dann Waller und erwischen auch einen. Jetzt warte mal.
Da ist was dran, da ist was dran, da
ist er. Ui, sag's nicht mehr. Da, nochmal langsam her, langsam her, langsam. Oh, schau, haben Sie ihn gesehen? Einen weißen Bauch.
Oh ja, da blitzt es auf jetzt im Wasser, ne?
Ui, na, da kann's ja nicht der Kerl. Aber langsam, oh, schau her. Ja, ich darf ihn bloß nicht runterlassen, ich darf bloß, muss noch einen holen. So schau, wie ein Gartenbier.
Der muss jetzt mitgemacht werden, nicht wahr?
Der muss jetzt mitgemacht werden. Der wird schon ein bisschen langsamer. So, bringen wir nochmal her da. Ja, ganz ein netter Kerl. Ja, gibt mir nicht bei.
Ja, man sieht jetzt deutlich im Wasser schon diesen schwarzen Schatten und manchmal blitzt das Weiß auf. Das ist die Bauchseite, ja?
Bauchseite, ja. Langsam, langsam so. Brüder, da geh her jetzt. Da mag noch nicht ganz.
Also wenn das getürkt war, dann war es glänzend gespult, weil der hat jetzt genau das Timing gehabt, wie du den Fisch rausziehst.
Ja, also, aber du musst dir mal vorstellen, die sind ja mit einem riesen Equipment damals raus.
Zu zweit waren es. Also ein Tonmann und der Lippert.
Die hatten ja, glaube ich, diese großen Uhr-Tonbandgeräte, gell? Oder hatten die noch was anderes?
Das waren die, wir haben die geheißen, Mayhack. Also jeder gute Reporter hat einen Mayhack gehabt, der Lippert ist mit Sicherheit auch.
Die machen das schon live, also das ist gar nicht gefaked. Wobei gerade so diese Geräuschaufnahmen immer die schwierigsten Aufnahmen sind, gerade mit Wasser. Das waren nur Monoaufnahmen. Und die haben sich also ungeheuer viel Mühe gemacht. Also die haben ja auch für einen Beitrag, damals waren die Beiträge ja relativ lang noch, aber für einen 3-Minuten-Beitrag haben die schon im Schnitt ungefähr gute 2,5 bis 3 Stunden aufgenommen.
Rudi Wind. Bis zu seiner Pensionierung 32 Jahre lang als Messtechniker beim BR. Ein ausgewiesener Experte in Sachen Aufnahmegeräte.
Ein Mayhack, das war ein Gerät, da war noch eine Kurbel dran, da hat man noch aufkurbeln müssen, wie bei den alten Plattenspielern. Und die sind aber nur 3 Minuten gelaufen. Nach 3 Minuten war es wieder vorbei. Und dann hat man wieder neu aufkurbeln müssen, wieder wechseln. Das waren damals die ersten Geräte, die schon beim BR eingeführt worden sind. Waren natürlich ungeheuer schwere Geräte, große Geräte. Und dann sind ja schon relativ schnell diese Nagra-Geräte gekommen. Die waren ungeheuer teuer. Und die gibt es sogar heute noch. Und ich kann mich noch erinnern, die Reporter, die mit diesen Geräten rausgegangen sind, Wintersport zum Beispiel, die waren unverwüstlich. Die habe ich nachts in Schnee stellen können bei minus 10 Grad. Die sind noch genauso am nächsten Tag weitergelaufen wie vorher. Da waren natürlich ungeheuer viele Batterien drin, waren ja 6 Batterien drin. Man hat also nur ungefähr 12 Minuten aufnehmen können, weil es ja Vollspurgeräte gewesen sind. Waren auch dann so weit, dass man es schon synchronisieren hat können mit der Kamera.
Sprich, man konnte sie auch für Fernsehaufnahmen verwenden. Schon bald gab es dann die etwas erschwinglicheren Tonbandgeräte der Firma Uhr und schließlich die deutlich kleineren und vergleichsweise billigen Sony-Kassettenrekorder. So ein Kästchen im schwarzen Lederfutteral hatte auch ich in den 90er Jahren über der Schulter hängen bei meinen Aufnahmen, die dann auszugsweise als sogenannte O-Töne in die Sendungen kamen. Die Länge der Kassetten, 90 oder 60 Minuten, machte das Ganze deutlich komfortabler als die 20 Bandminuten der Uhrgeräte. Falsch machen allerdings ließ sich mit den Rekordern auch so einiges. Ton zu laut ausgesteuert oder so leise, dass er kaum mehr zu retten war. Kassette zu Ende, vor lauter Konzentration auf das Gespräch nicht gemerkt. Oder ein Klassiker: Es war so kalt gewesen bei den Aufnahmen, dass die frisch eingelegten Batterien sich in Windeseile entladen hatten. Dann eierte der Ton. Mikrofon kaputt, Bruch im Mikrofonkabel, Kassette versehentlich doppelt bespielt und damit die erste Aufnahme verloren, bevor sie im Funkhaus auf Band überspielt war. Es war ein schwacher Trost, dass es irgendwann mal jeden von uns erwischte.
Die hat es immer gegeben. Ich meine, es sind immer Reporter gekommen, die gesagt haben, ich habe nichts auf der Aufnahme drauf oder sie haben es aus Versehen gelöscht. Das hat es immer gegeben. Die meisten Fehler sind eigentlich immer passiert, dass sich die Bänder teilweise selbst gelöscht haben. Wir haben einen gehabt, der ist nach China geflogen, der hat dann die 30 Bänder mitgenommen und auf dem Rückweg ist er durch einen Flughafen durchgegangen. Und damals waren ja diese Abtastgeräte noch alles magnetische Geräte. Und der Mann, der war am Verzweifeln, bei dem hat es alle Bänder gelöscht, zumindest teilgelöscht. Und da kannst du natürlich dann nichts mehr machen, das ist natürlich dann vorbei. Oder ich habe jetzt eine Aufnahme gemacht und ich bin jetzt in Garmisch und fahre nach München zurück und lege es hinten auf den Rücksitz und da scheint prall die Sonne rein. Auch dann sind teilweise die Bänder kaputt gewesen, weil die sind ja sehr stark gewickelt. Und durch die Sonneneinstrahlung ist es wie ein Magnetfeld gewesen. Die haben sich dann teilweise selbst kopiert und dann waren auch die Aufnahmen wieder defekt. Aber es gibt es auch heute noch so. Der Mann hat seine Hände im Sakko drin, kann die Aufnahme genauso zerstört werden durch das Handy, dass einfach Teile davon gelöscht werden. Oder es ist ein Brummton auf der Aufnahme drauf. Also solche Dinge gibt es immer.
Ich habe ein Ohr noch rumgeschleppt.
Gabriele Förg. Ab 1992 bis zu ihrer Pensionierung 2013 Leiterin von Land und Leute.
Der Titel ist ja gut. Da kannst du auch sagen Wald und Wiese, Gott und die Welt. Und du kannst eigentlich alles machen. Also Bayern und der Rest der Welt oder der Rest der Welt in Bayern. Und das fand ich immer ideal.
Und Förg machte alles. Es genügte schon die winzigste Prise Bayern, um eine grundsätzlich interessante Geschichte zum Land- und Leute-Thema zu machen. Etwa, dass der Protagonist hier zur Welt gekommen war, auch wenn die Eltern mitsamt Neugeborenen Bayern anschließend sofort verlassen hatten und er auch später nie mehr hierher zurückgekehrt war. Unter Förgs Leitung stieg die Frauenquote in Land und Leute, sowohl im Team als auch bei den Porträtierten. Und die Bohème der Vor- und Zwischenkriegszeit rückte stärker in den Fokus. Franziska zu Reventlow, die Familie Mann und ihr illustrer Freundeskreis oder auch Felix Klee, aufgewachsen in der Einmillerstraße.
Im Vorderhaus wohnte Rilke und im zwei Häuser weiter wohnte Kandinsky. Und bei diesem Kandinsky übrigens wurde ich da manchmal abgeliefert, weil ich natürlich manchmal meinen Vater störte bei der Arbeit. Und da habe ich ihn eben dann in dem Atelier vom Kandinsky dann angefangen zu malen. Und das ist eine ganz dunkle und schöne Erinnerung, weil mein Kandinsky hatte ja keine Kinder und offenbar war ich ihm ein sehr willkommener, lebendiger Gast. Es waren natürlich auch noch andere tolle Leute in München vor 1914. Da war natürlich auch noch der Kreis von Jawlensky und Marewkin, die wohnten in der Giselestraße. Und dann waren noch viele Freunde. Mein Vater war ja dann auch in der Münchner Neuen Sezession. Da war eine ganze Reihe von Edwin Scharf da, da war Karl Kaspar da, um nur ein paar Namen zu nennen.
Der Sohn des Malers Paul Klee erzählt vergnügt von seiner Münchner Kindheit und vom Vater. Es sind Tondokumente wie dieses, die Land und Leute zur einzigartigen Quelle machen für das kollektive Gedächtnis.
Also Land und Leute erfüllt da tatsächlich diesen Anspruch, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich da hat, nämlich, klingt zwar ein bisschen altbacken, aber Belehrung, Unterhaltung und Information. Also das erfüllt Land und Leute eigentlich im besten Sinne.
Schmerzliche Ahnung. Einmal wirst du am offenen Fenster stehen, traurig und alt. Leichter Wind wird durch dein graues Haar wehen, Wehmut in seinem Hauch. Und ich bin bei dir.
Oh,
Das ist auch die einzige Aufnahme, die ich da rausgesucht habe, die nicht unmittelbar aus einer Sendung stammt, sondern die stammt aus einem Mitschnitt, der ein Datum verzeichnet, was mit Sicherheit nur halb richtig ist, nämlich 1968, da war ja der Graf schon gestorben. Die Aufnahme, die stammt aus seinem New Yorker Exil, aus seiner Wohnung damals, wo er mit seinem Freundeskreis zusammensitzt und einer Gedichte vorliest. Und unter anderem auch eben die schmerzliche Ahnung von ihm selber. Insofern habe ich das da neu, weil dieses Gedicht ist noch nicht auf den ganzen CDs und Platten, die es von Oskar Maria Graf gibt, vertont worden. Also das liegt nur bei uns im Archiv. Hat jetzt nicht die beste Bandqualität, aber da geht es ums Älterwerden.
Einmal werden wir lächeln vor Schmerz und uns in die verbrauchten Gesichter sehen, ohne ein Wort. Und der Tag wird vergehen und die Nacht wird schweigen. Unser Blick nur wird fassen, was uns geschah.
In den 90er Jahren kommt es bei der Produktion der Sendungen zu gravierenden Veränderungen. Der BR steigt um auf digitale Bearbeitungssysteme und verabschiedet sich vom Tonband, das fortan nur mehr im Schallarchiv zu finden ist. In den Studios halten die Computer Einzug. Es dauert nicht lange und nur mehr die älteren Radiomacher erinnern sich noch an die Arbeit an den großen Bandmaschinen, an Scherchen und Klebestreifen und an die Haufen von Bandabfall unter dem Studiotisch, die höher und höher wurden.
Wie, du hast was verloren von dem Bandel. Dann hat man in dem Bandsalat gewühlt und gesucht, ob man das noch irgendwo findet. Ne?
Was, sagen wir mal, unseren Bereich hier betrifft mit der Digitalisierung und mit allem Drum und Dran, was damit dazugehört, da muss ich sagen, richtig angewendet ist es ein wahnsinniger Fortschritt. Es ist alles ungewohnt natürlich. Ich kenne noch einen guten Autor, der war völlig konsterniert nach seiner ersten digitalen Sendung. Er hat bloß nur gesagt, wo ist mein Band? Wo ist mein Band? Das war dann fürs Archiv ein Quantensprung. Also da ist es dann sehr viel schneller geworden und dann hat man auch besser mit den großen Mengen umgehen können. Wobei auf der anderen Seite die Digitalisierung die Auswirkung gehabt hat, das, was früher auf einem Tonband war, viel kleinteiliger geworden ist, nämlich in lauter kleine Audioschnipsel.
Weil du schon im Archiv bist, such doch mal unter Sprechen Sie Tschechisch. So, jetzt hör mal rein.
Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich zu unserem Kurs der tschechischen Sprache.
Und wünschen Ihnen viel Erfolg beim Studium und auch viel Freude daran.
Ja, auch viel Freude am Studium wünschen wir Ihnen, denn es ist immer schön, etwas bisher Unbekanntes zu lernen und die tschechische Sprache lohnt wirklich der Mühe. Sie gehört zwar nicht zu den einfachsten Sprachen, jedenfalls aber gehört sie zu den schönsten und klangvollsten. Hören Sie nur.
Nešťastný ten, jenž nikdy z Vytčené nezbloudil cesty, znovu by se vrátil. Kdo za vítězství zaporáží...
Ja, das war auch der 60er. Man kann was damit zum Tag gehabt haben, Prager Frühling, natürlich, vermutlich sogar. Wobei, wie gesagt, das war nicht der einzige Sprachkurs, den Land und Leute fabriziert hat. Es gibt, wie gesagt, diesen besagten Lateinkurs noch. Also, warte, das war 67. Latein ohne Grammatik, Folge 22.
Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie...
Latein ohne Grammatik. Lascivire sugerit tenera juventa. Europas Jugend sprach und sang Lateinisch.
So. Ja, also wer es braucht hat damals.
Man fragt sich ja schon, wer hat sich das angehört?
Ja, ich meine, das ist jetzt kein Lateinkurs in dem Sinn, dass du jetzt Latein lernst hier, sondern dass vermutlich ein bisschen Hintergründe, Geschichte erzählt werden, weil wenn man weiterhört, da ist natürlich viel Information auch dabei, und zwar recht eine interessante Information auch.
Sie nannten sich Clerici Vagantes oder Vagi, auch Scholares Vagantes. Vagantes heißt die Umherschweifenden. Denn sie zogen von einer hohen Schule zur anderen, von einem berühmten Lehrer zu dem noch berühmteren, ja, die Lehrer selbst zogen mit. Als im 12. Jahrhundert die abendländischen Universitäten entstanden, blühte mit ihnen das Vagantentum erst so recht auf. Nun wanderte man von Paris nach Bologna, von Salerno nach Montpellier und Oxford. Studierende und Studierte, Lernende und Gelehrte, hohe Geistliche und entlaufene Mönche.
Wo sind wir? Wir sind erst bei 100.
Deine Lieblingssendung?
Meine Lieblingssendung. Eine wichtige Sendung ist die Brezen. Brezen, Brezka, Brezeli. Weil für die Brezen muss man was tun. Es gibt ja keine Gescheiten mehr.
Du möchtest die Breze erhalten sehen?
Ich möchte, dass die Bäcker wieder zum anständigen Brezenbackhandwerk zurückkehren und keine Chemiebrezen mehr verkaufen. Furchtbar.
Das Radio wird ja gemeinhin unterschätzt in seiner Wirkung.
Richtig, Radio hat eine gewaltige Wirkung.
Eine gute Breze macht froh, eine schlechte ist eine Kränkung. Wenn der Vertrauensbäcker nach Jahrzehnten in den Ruhestand abdankt oder von einer Großbäckerei geschluckt wird, wenn womöglich zur gleichen Zeit der Metzger daneben mit den einzig wahren Weißwürsten vor der Fleischkrise kapituliert hat, dann kann die Lebensqualität eines ganzen Wohnviertels empfindlich absinken.
Müssen wir jetzt unbedingt einmal nachhören, weil das glaubst du nicht.
Der Refrain Ihres Liedes steht Ihnen auf der Stirn geschrieben. Ja, auf der Arm. Da gibt's Kasse.
Auf der Räum, ja, auf der Räum.
Auf der Räum, ja, auf der Räum.
Auf der Räum, da gibt's Kasse.
Da gibt's Kasse.
Weißt du, wer da singt?
Liebwerter Hörer.
Im
Leben werden Sie erraten können,
wer diese Worte und wohl auch dieses Lied geschrieben hat. Es ist am besten, wir sagen es Ihnen gleich. Es war niemand anderer als Karl May, der geistige Nährvater von Cara Benemsi.
In Karl May in der Lederhose beschäftigt sich der Autor Herbert Schneider genüsslich mit Karl May und seinem Kolportageroman »Der Weg zum Glück«, den dieser direkt nach dem Tod des bayerischen Königs Ludwigs II. Verfasst hatte. Das Ganze spielt im Gebirge und May lässt den Monarchen, der natürlich ebenso schön ist wie edel, mehrmals persönlich auftreten.
Als Ludwig von Leni eine Zugabe erbittet, erwidert sie treuherzig:
Ich bin nicht lustig dazu, aber wannst mich ansingst, so will ich schon antworten. Oder hast keinen guten Schulmeister gehabt? Im Singen.
Den König überkommt eine eigentümliche Stimmung. Er steht auf, tritt einige Schritte vor und singt.
Den Tal bin ich gelaufen, den Tal bin ich gerannt. Da hat
Mit Schwung stürzt sich der sächsische Erfolgsautor May ins Bayerische und lässt die resche Sennerin, den schneidigen Wilderer und den komischen Alten einen gar wunderherrlichen Dialekt sprechen.
Jetzt nun will ich mir einen Tobak in die Pfeifen stopfen, dann nehme ich meine Graxen und mach mich halt auf die Haxen.
Geh wie? Patzep! Willst halt noch abgehen?
Ja, was denn sonst? Wenn ich halt bei dir blieb, Leni, würden die Leute allbereits sagen, ich hätte mich in dich verscharmeriert.
Das hat mehr Zeit gehabt, sich zu entwickeln, finde ich. Das merke ich bei den Anfängen immer.
Ja, das war ein typisches Zeitphänomen. Also im Archiv waren die Sendungen und die Bänder und die Tonaufnahmen früher länger. Seit wir digital arbeiten, eine Vielzahl von kurzen Schnipseln. Und je digitaler, desto kürzer, desto mehr Schnipsel. Und das wirkt sich auch auf die Mischung dann aus und dann wird alles schneller, ganz klar. Und es ist ja was Neues und man muss was Neues ausprobieren. Die Ingolstädter Illuminaten, ja. Der weiß-blaue Amtschimi.
Elfi Pertram, genau, Hans im Glück. Hans im Glück.
Da, wo früher das Moos angefangen hat, farbige
die
Schumpfe.
Die spricht sie auch selber, genau.
Und die Feuersalamander vor den Kreuzottern flohen. Das vielstimmige Moorkonzert ist verstummt.
Kein Libellenflügel mehr fächelt die Luft. Ermordet von Giftstoffen sind schon so viele Lebewesen und da blickt man halt auch hier in eine entleerte Natur. Dort draußen hat der Hans seinen Hof.
Was ist jetzt gerade? Insektensterben, wo ich es richtig gehört.
Er kämpft gegen den Ungeist der Zeit.
Ja, ich sag ja. War damals schon so modern wie heute.
Und ein goldenes Herz. Er darf sich nicht fürchten vor dem Angriff der Leute, vor ihrem Gelächter und Spott, wenn sie ihm zuschauen, wie er nach alten Bauernregeln den Boden bestellt und erntet und sät.
Elfi Pertramer. Als Schauspielerin wie als Autorin eine Ausnahmeerscheinung. Sogar in der Riege der vielen außergewöhnlichen Persönlichkeiten, die über die Jahrzehnte hinweg für Land und Leute tätig waren.
Die hat offensichtlich die Fähigkeit gehabt, Geschichten so zu fabulieren, dass man ihr fasziniert zuhören muss. Das ist ganz, ganz eigenartig. Wenn die Elfi Pertramer was erzählt, das ist unglaublich, wie spannend die das gestalten kann. Es war eine von den ersten Frauen, die da aufgefallen sind in der Richtung, die ein sehr eigenständiges Leben und auch eigenständige Ansichten gehabt haben.
Der Hans, 13 Kilometer weg vom Marienplatz, hat einen kunstdüngerfreien Hof, einen Stall voller glücklicher Kühe, Kälber, die auf warmen Strohlagern ruhen, nicht von den Müttern getrennt, sondern in Sichtweite hinter ihnen befestigt an einem langen Kälbestrick, sodass für Mutter und Kind keine Panik entsteht. So ist der Hans. Er mag Frieden, er mag keinen Stress, er mag Menschen und Vieh und das Land. Er ist aus uraltem bayerischen Bauerngeschlecht und hat einen offenen Blick.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass immer Themen aufgegriffen werden, und zwar durchwegs über die ganzen Jahre, die jeweils dann einen gewissen Aktualitätsbezug dann kriegen. Ja, also Land und Leute war teilweise schon vorher da. Oder zumindest sehr zeitnah an den wichtigen Themen. Da fällt mir jetzt gerade die Diana Wimschneider ein, mit der Herbstmilch. Die Wimschneider hat ja das Buch 1984, glaube ich, geschrieben, im zweiten Jahreshälfte, so im Herbst rein, und es ist ja auch verfilmt worden. Und Land und Leute hat, Monika Meister hat eine Sendung gemacht mit ihrer, das war meines Wissens, jetzt warte mal schnell, da muss ich schauen. 84. Was natürlich also die hochinteressant ist in der Sendung, zum einen mal, wie die Wimschneider erzählt und dann auch der Anspruch der Autorin, die da rauskriegen möchte, was das Buch aus ihr gemacht hat.
Mit den Lebenserinnerungen einer Bäuerin, wie der Untertitel von Herbstmilch lautet, gelang es Anna Wimschneider, für all die Menschen vom Land zu sprechen, die bis dahin keine Stimme hatten. Kinder, die nach dem frühen Tod der Mutter deren Arbeit zu übernehmen hatten. Heranwachsende Mädchen, die ständig auf der Hut sein mussten vor Übergriffen seitens der Männer. Jung verheiratete Bäuerinnen, denen die Schwiegermutter zeigte, dass sie in der hausinternen Hierarchie ganz unten standen.
Es ist erstaunlich, welche Person darüber kommt. Also was das für ein Mensch ist, das ist Wahnsinn. Ich meine, Wimschneider ist für mich auch so ein Markenzeichen, wo zum einen mal ein bisschen die bayerische Sprache in den Vordergrund kommt und auch das normale Bayerntum. Nicht der Hochadel oder die, wie sagt man, die Quapiten und so weiter, sondern wirklich die ganz normalen Leute. Aber da hören wir jetzt mal schnell rein.
Also eine Bäuerin wollen Sie nicht mehr werden?
Nein, das werde ich nicht mehr machen. Ich wollte schon als Kind, habe ich immer schon gesagt, ich wäre einmal eine Krankenschwester. Das möchte ich gern werden. Und es hat sich halt nie so hingegangen, obwohl ich den Wunsch heute noch hätte. Ich habe sogar gemeint, wenn wir einmal das Haus leer haben und die alten Leute nicht mehr da haben, dann nehme ich mir wieder andere alte Leute, weil ich wäre so gern bei kranken Leuten. Das habe ich halt nicht sein dürfen. Der Vater hat gesagt, kümmere dich um die kleinen Kinder. Da kannst du Krankenschwester genug sein. In dem Alter kann ich nicht mehr anfangen.
Ja. Aber den schönsten Satz der Sendung darf ich dir nur schnell vorspulen, die Passage. Ich
möchte auch, wir müssen
sie erzählt dann, was für sie Glück ist.
Für sie. Und Glück ist das, wenn ich mich zufrieden finde. Und ich bin auch zufrieden. Uns geht es jetzt gut. Früher hat es uns schlecht gegangen. Wir haben das Geld, was wir eingenommen haben, haben wir sofort ausgegeben und haben gebaut und haben gearbeitet und haben Kinder gehabt und die Kinder haben was gelernt und sind auch fleißig gewesen, sind heute noch fleißig.
Und die freuen sich mit uns und mir mit den Kindern. Und das ist eben Glück.
Was mir da wahnsinnig imponiert, ist dieses Selbstbewusstsein, das sie da hat. Und es kommen jetzt zwei Leute zu ihr, die wollen Autogramme oder sie werden jetzt angeredet. Aber das ist ihr egal. Wer was zum Sagen hat, das ist auch so ein Satz, der ganz nett ist. Wer was zum Sagen hat, der soll immer was sagen. Und wenn nicht, dann ist es auch gut.
Jetzt deine Lieblingssendung.
Jetzt fragst du mich schon wieder.
Die eine?
Die eine, nein, die gibt's nicht. Die gibt's nicht. Die kann es gar nicht geben, weil jede Sendung, also es gibt viele, viele gute, sehr gute Sendungen. Und eine Lieblingssendung, das war ja auch schon mal, da kannte man das andere irgendwo hören.
Das stimmt schon mit der Schatzkiste.
Da, Babylon, Berlin, nix, Babylon, Bayern. Kirchenglocken. Mit Kirchenglocken, das ist auch was, wenn ich was zum Kritisieren hätte, dann fangen wir manchmal viel zu viele Sendungen mit der Kirchenglocken an. Aber nichts gegen Kirchenglocken, aber ist ein sehr gern genommener Einstieg, sagen wir mal.
Da hat er recht, der Klaus Weißenbach. Ob es vielleicht daran liegt, dass Kirchenglocken in der Geschichte von Land und Leute über einen langen Zeitraum hinweg eine so bedeutende Rolle spielten.
Glockenläuten vom Stadtton Straubing.
Ja, das wollte ich dann noch, genau, die Geschichte, die drücke ich dann noch rein. Hast du gewusst, dass Land und Leute ja auch teilweise dann zuständig waren fürs Glockenläuten und fürs Mittagsläuten? Aber natürlich, weil Sinn für die Geschichte, haben sie nicht nur die Kirchenglocken genommen, sondern sie haben tatsächlich auch andere seltene oder wichtige Glocken genommen, nämlich das Läuten vom Stadtturm in Straubing. Da hören wir jetzt einmal rein. Der Stadtturm ist ja Straubinger Wahrzeichen und die Glocken, glaube ich, müssten noch die Originalglocken sein, weil die Aufnahme ist von 1967.
Ganz schön laut.
Ja. Das ist, glaube ich, eine der ältesten Glocken in Bayern, 14. oder 15. Jahrhundert. Ich bin mir gar nicht so sicher, müssen wir nachschauen. Wobei, die Glocken, das ist eines der unterschätztesten Themen im Radio.
Weil?
Weil erstens der Bayerische Rundfunk nahezu fast alle Glocken aus bayerischen Städten, Dörfern und Gemeinden aufgenommen hat. Und jede Gemeinde furchtbar stolz ist, wenn sie ihre Glocken im Radio hören.
Das ist eigentlich fast jede Woche ein Ü-Wagen rausgefahren und hat Glockenläuten aufgenommen.
Rudi Wind.
Und im Ort, wenn dann der Ü-Wagen gekommen ist, war das immer Sensation, weil es ist ja klar, wenn eine Glocke vormittags um 10 Uhr läutet, das ist ungewöhnlich. Dann sind schon alle Leute da gestanden, weil der Pfarrer hat schon gesagt, heute kommt der Bayerische Rundfunk, heute wird das aufgenommen. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, ich komme in einen kleinen Ort und da kommt ein großer Übertragungswagen reingefahren zum Glockenläuten aufnehmen und da sind natürlich alle Leute da.
Da sieht man auch den hohen Stellenwert noch des Bayerischen Rundfunks, also in den ländlicheren Regionen, dass also die Bürgermeister teilweise die Straße selber abgesperrt haben, damit der Autolärm dann nicht die Aufnahmen stört, dass sie selbst da im Einsatz waren.
Sagt Bettina Hasselbring. Und einmal? Das war allerdings schon zu einer Zeit, als das Glockenläuten nicht mehr zu Land und Leute gehörte, sondern abgewandert war zu Bayern 1. Da kam es mal richtig groß raus. Beim Spaßtelefon.
Impler?
Ja, grüß Gott, Herr Impler. Hier ist Sedat Üsberg von der BR-Intendanz. Herr Impler,
ja?
Haben Sie kurz einen Moment Zeit?
Ja, selbstverständlich.
Ja, es geht um Folgendes. Sie sind doch im Haus für die Kirchenglocken zuständig.
Ja.
Jetzt, ich komme gerade zurück aus einer Direktorenkonferenz. Die laufen ja, so helfen Sie mir kurz, sonntags.
Ja, sonntags um Punkt 12 Uhr im Bayern 1.
Ja.
Und im BR-Heimat.
Ja. Wie schwierig wäre es denn, sagen wir mal, kurzfristig da eine Kirchenglocke zu ersetzen, also einmal ein Sonntagsläuten zu ersetzen?
Durch was? Durch ein anderes Läuten?
Ja, nein, wir haben also Folgendes. In dieser Direktorenkonferenz ging es auch um unser Projekt, vielleicht kennen Sie das Themenschwerpunkt Ramadan. Kein Monat wie jeder andere.
Ja.
Es wurde kurzfristig die Idee geboren, ob man nicht im Zeichen dieses Themenschwerpunktes, den wir setzen, vielleicht einmal an einem Sonntag ein Kirchenglockenläuten durch einen Imam ersetzt. Also der Vertreter des Rats der Muslime Deutschland hat uns angeboten, dass zum Beispiel jemand von der Yüb-Sultan-Moschee in Nürnberg auch live kommen könnte, falls es mit der Aufnahme nicht mehr klappt.
Ja, für welchen Sonntag hatten Sie denn vor, das zu machen?
Ja, wir hatten, also das geht ja nur noch bis zum 19.
Um ehrlich zu sein, das Ganze lief nie über den Sender. Es war ein interner Scherz von Kollegen zum Abschied vom Impler Schorsch, der in den Ruhestand ging. Es sei ihm und natürlich auch dem Spaßtelefonierer herzlich gedankt für die Erlaubnis, dieses Fundstück aus dem Archiv hier senden zu dürfen.
Ist es prinzipiell möglich?
Puh, also es ist das Problem folgendes. Die Glockenläuten, die eine wahnsinnige Resonanz haben, die werden meistens in den Regionalzeitungen oder in den Festprogrammen, wenn es Jubiläumsanlässe sind, immer schon Monate vorher ausgedruckt als Termin.
Und wenn man dann einmal eine Kirchenglocke vielleicht dann, die halt ausgedruckt ist, am Samstag um 12 Uhr sendet?
Nein, das geht unmöglich. Nein, also meines Erachtens wäre nur möglich, dass man dann nach dem 12 Uhr läuten in Absprache mit dem Moderator des folgenden Programms vielleicht zusätzlich
den Imam,
den
Muezzin-Ruf,
ja,
gleich dann an des Kirchenglockenläuten sozusagen anhängen.
Ja, mit einer Zwischenmoderation. Aber das muss dann mit Bayern 1 geklärt werden.
Ich glaube, jetzt klangt.
Jetzt klangt's.
Außer du sagst mir deine Lieblingssendung.
Ist meine Lieblingssendung. Du, vielleicht findet man es nur.
Also wir haben die besten Stimmen, wir haben die besten Autoren, die beste Sendung.
Richtig. Komm, was du stehen lassen.
Deine Lieblingssendung?
Pff, keine Chance.
Okay.
Keine Chance.
Dann gebe ich auf und sag danke.
Und damit beenden wir unsere erste Lektion.
Wir haben aber für alle unsere aufmerksamen Hörer noch ein lustiges tschechisches Volkslied vorbereitet.
Originale und Originelles. Das war eine Sendung von und mit Carola Zinner zum 70-jährigen Jubiläum von Land und Leute. Mit dabei waren Klaus Weisenbach, Bettina Hasselbring, Rudi Wind, Gabriele Förg, Franz Holzmeier, Johannes Hitzelberger und viele andere. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp, Regie Carola Zinner, Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.
Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns aufs Wiederhören.